Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast mit Dr. Anke Steuerer und Dr. Johanna Harris aus dem Bundesvorstand des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen zum Thema Blackbox – Kinder- und Jugendarztpraxis. Viel Spaß beim Zuhören!
Ich sage herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Du hörst heute eine weitere Folge aus der Reihe Blackbox Kinder- und Jugendarztpraxis mit Dr. Anke Steurer und Dr. Johanna Harris. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid, ihr beiden.
Hallo Kai, schönen guten Abend alle.
Grüß dich.
Heute wird's, das ist schon ein bisschen abgegriffen, aber es wird wieder spannend, weil nachdem wir das letzte Mal über die Einnahmen in der Praxis gesprochen haben, müssen wir heute auch über die Ausgaben sprechen, denn das sind ja doch auch ganz schön viele, die man vielleicht am Anfang auch, naja, etwas unterschätzt und in der Menge, ja, vielleicht ein bisschen übersieht. Und bevor wir das tun, können wir ja trotzdem nochmal kurz zusammenfassen, damit wir das als Ausgangslage haben, welche Einnahmen wir haben in der Praxis. Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz sagen zum Start.
Ja, also das ist tatsächlich eins der wichtigsten Dinge, über die man sich zunächst mal so ein bisschen Übersicht verschaffen sollte, wenn man sich an den Praxiskauf oder die Praxisübernahme von einem Vorgänger macht. Man sollte sich unbedingt die gesamten Einnahmen zeigen lassen. Und früher hat man immer so gesagt, die letzten 3 Jahre in Anbetracht der Pandemie und allem, was sich da so im Nachgang durch Impfung und Ähnliches verschoben hat, würden wir eigentlich aktuell eher empfehlen, so die letzten 5 Jahre sich als Einnahmezahlen mal zeigen zu lassen. Und dann ist es eigentlich relativ einfach, der meistens bei einer kassenärztlichen Praxis mit Privatpatienten auch, die versorgt werden. Der größte Brocken der Einnahmen kommt ganz bestimmt dann aus den kassenärztlichen Abrechnungen. Und da ist es immer wichtig zu wissen, dass es Abschlagszahlungen gibt und Endzahlungen. Aber das hatten wir in der letzten Folge ja schon ganz ausführlich berichtet. Also wer das genauer nochmal nachhören möchte, da verweisen wir dann mal auf die Folge vom letzten Mal. Dann gibt es die Erlöse aus den Privatabrechnungen. Da gehören dann meistens auch Abrechnungen aus den individuellen Gesundheitsleistungen dazu. Dann gibt es insbesondere jetzt bei den Kinder- und Jugendärzten noch Erlöse aus den Selektivverträgen. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Bundesland. Im Süden sind das prozentual, ist das deutlich mehr. Im Norden sind das je nach Region eher weniger große Summen. Und dann gibt es auch noch die Abrechnung von den Unfällen. Da gibt es auch noch eine spezielle Art, wie man abrechnet. Da wird jeder Unfall wird ja nochmal separat die Rechnung an die Unfallkrankenkassen geschickt und da gibt es dann auch noch eine zusätzliche Zahlung. Das sind aber meistens eher kleine Beträge, zumindest bei den Kinder- und Jugendärzten. Wichtig ist, glaube ich, nochmal so zusammenfassend zu sagen, der Gewinn, den man am Ende des Tages hat, ist der Umsatz, den man gemacht hat, minus der ganzen Ausgaben und was man dann alles davon so zahlen muss, das erzählt euch die Johanna jetzt.
Lass uns noch mal ganz kurz, bevor du das tust, liebe Johanna, lass uns noch mal ganz kurz überlegen. Also du hast es schon gesagt, Anke, der Gewinn ist das, was man nachher rauskommt, wenn man den Umsatz nimmt und die Kosten abzieht. Aber was ist eigentlich mit dem Geld, das ich für mich selber brauche? Also was muss man denn da noch mal so als Punkte für sich fest verankern?
Der Gewinn, den man dann aus so einer Tätigkeit immer rausholt, ist ganz relevant für die privaten Ausgaben, für die eigene Familie. Da ist zum einen natürlich die Miete zu sagen oder der Kredit fürs Haus, je nachdem, wo man lebt, die ganzen privaten Lebenshaltungskosten, die Einkäufe, die Urlaube und so weiter. Das ist sicher bei den meisten der Hauptteil. Dann die ganzen Pflichtabgaben, zum einen die Ärzteversorgung, die Krankenkasse, sei es privat oder gesetzlich beziehungsweise freiwillig gesetzlich, die sonstigen Versicherungen, da sind als wichtigste zu nennen die Haftpflichtversicherung, die Rechtsschutz- und die Berufsunfähigkeitsversicherung, Versicherungsmaklerinnen würden mir wahrscheinlich jetzt widersprechen, aber die drei sind auf jeden Fall sehr, sehr ganz relevant. Dann muss man von dem Gewinn nochmal Steuern zahlen und dafür muss man auch im Grunde zurücklegen. Das darf man nicht alles ausgeben. Dann Kreditraten, die eventuell anfallen, wenn man die Praxis oder einen Praxisanteil über einen Kredit finanziert hat. Und dann noch Rücklagen für Investitionen privater Art oder auch beruflicher Art. Also wenn man sagt, okay, ich möchte dann doch vielleicht mal jetzt mir ein E-Auto kaufen, dann finanziert sich das meistens nicht von selber. Oder auch in der Praxis eine große Investition muss man auch sparen. Und das ist alles sozusagen vom Gewinn. Das heißt, vorher muss der Umsatz so hoch sein und die Einnahmen so hoch sein, beziehungsweise die Ausgaben so niedrig, damit der Gewinn, der übrig bleibt, für das gut reicht. Und das Ziel von der Tätigkeit ist dann immer, dass man jederzeit so viel Geld hat, dass man alle Verbindlichkeiten, die man wirklich zahlen muss, auch zahlen kann. Also, dass man sowohl die Miete zahlen kann, als auch die Versicherungsbeiträge, weil sonst geht die Versicherung flöten, also natürlich die Steuer, also auch die Kreditraten.
Das ist dieses schöne Wort Liquidität. Die möchte man gerne, das flüssig sein. Man möchte gerne, weil man sollte unbedingt flüssig bleiben.
In the flow.
In the flow, genau. Dann lass uns doch mal zu den klassischen Praxiskosten kommen. Ich bin mir sicher, dass man die auch nochmal so ein bisschen untergliedern kann.
Ja, auf jeden Fall. Bei den Praxiskosten gibt es natürlich monatliche Kosten, die man hat, und es gibt Kosten, die so nur einmal im Jahr abgebucht werden. Das ist schon mal ganz wichtig, dass wenn man sich auch selber so einen Überblick verschafft, dass man natürlich die jährlichen Kosten auch dann so mal zu der Gesamtsumme dazu zählt und das Ganze durch 12 teilt, damit man einfach weiß, wie viele Kosten habe ich denn tatsächlich effektiv dann pro Monat. Jährliche Kosten sind zum Beispiel Versicherungen, die zahlt man in der Regel jährlich für die Praxis. Das sind also dann auch wieder nochmal die Haft, also manche haben ja eine Haftpflichtversicherung, gerade wenn sie eine Gemeinschaftspraxis haben, speziell für die Praxis. Und dann gibt's eben Elektronikversicherung und Rechtsschutzversicherung und alle möglichen anderen Versicherungen. Und dann gibt es aber natürlich auch noch andere Kosten, sogenannte fixe Kosten, die sind eigentlich immer konstant. Das ist so die Menge an Geld, die ich ausgebe für die Miete, die ich fürs Personal ausgebe. Und das hängt eigentlich gar nicht davon ab, wie viele Patienten ich tatsächlich behandle, weil zunächst mal ist die Summe ziemlich gleich, beziehungsweise sie steigt natürlich auch zum Beispiel durch Tariferhöhungen fürs Personal, beziehungsweise Anpassung von den Mieten und solchen Sachen. Und dann gibt's da noch so flexible Kosten, die sind so ein bisschen eher abhängig davon, wie viele Patienten laufen denn bei mir so jeden Tag durch die Praxis. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich immer so das Klopapier, aber das sind insgesamt natürlich sehr geringe Mengen an Kosten prozentual. Und das Gleiche gilt aber auch so für Labormaterial, für Putzmittel, Desinfektionsmittel und so weiter. Ja, je mehr Patienten ich betreue, umso öfter muss ich mir meine Finger desinfizieren. Aber wie gesagt, die flexiblen Kosten sind meistens prozentual nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Der große Teil sind tatsächlich die fixen Kosten.
Zu den Personalkosten würde ich dich gerne was fragen. Du hast gerade so schön gesagt, also die muss ich ja zahlen, egal wie viele Patienten ich behandle. Das heißt, das ist so, ja, das ist eine wesentliche Summe, die ich zahlen muss. Da gibt es ja sozusagen den Lohn. Es gibt aber noch andere Sachen, die ich berücksichtigen muss. Also ich muss ja nicht nur den Lohn zahlen, sondern es gibt ja auch noch Zusatzleistungen. Man sagt ja immer, die Sozialabgaben, das wollte ich gerade sagen, die muss ich ja dazu rechnen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja so ein bisschen zu pampern, in Anführungszeichen, also denen so freiwillige Leistungen mitzugeben und sie ein bisschen zu belohnen für ihre Arbeit. Gibt es da irgendwie eine Hausnummer, wie hoch diese Summen sind?
Ja, sicher. Also zuerst normal sind die Personalkosten der absolut größte Kostenblock, weil wir auch in der Pädiatrie relativ personalintensiv sind. Wir brauchen jemanden guten an der Anmeldung. Wir brauchen viele Mitarbeiterinnen in der Sprechstunde, die sich um die Kinder kümmern, die Testungen machen, die vorbereiten, die Wiegen messen, impfen. Es gibt sicher auch Kolleginnen und Kollegen, die mit einer einzigen Kraft arbeiten können oder auch müssen aufgrund vom Fachkräftemangel. aber das macht dann nicht ganz so viel Spaß. Grundsätzlich kann man so ein bisschen sagen, zum Bruttolohn, den dann die Mitarbeiterinnen auf dem Zettel stehen haben, kommen ungefähr 22% an Lohnnebenkosten noch dazu. Das sind die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Unfallversicherung. Zusätzlich noch die Rentenversicherung. Das geht alles zusammen mit der sogenannten Umlage 1 und der Umlage 2. Das sind die Einzahlungen, die man vornimmt, damit quasi das Geld im Krankheitsfall wieder einem rückerstattet wird als Arbeitgeber. Und für den Mutterschutz ist die Umlage 2 da. Das geht alles an die Krankenkasse sozusagen. Also man muss jetzt nicht an 15 verschiedene Empfänger quasi zahlen, sondern es geht von dem Geld, was man sozusagen für sein Personal verplant, geht ein Teil direkt an die Arbeitnehmerinnen, dann ein Teil geht jeweils an die Krankenkasse, ein Teil geht ans Finanzamt und ein Teil geht dann jährlich meistens an die Unfallversicherung über die Berufsgenossenschaft. Also sozusagen, das läuft über die Lohnbuchhaltung dann aber automatisch. Das heißt aber auch, wenn man jetzt jemanden für 3.500 Euro angestellt hat, dann müssen wir als Arbeitgeberinnen knapp 4.300 für die Person einplanen. Also das ist dann schon noch ein Batzen, der da drauf kommt. Was du angesprochen hast mit den Goodies, die sind auf jeden Fall noch sozusagen das Sahnehäubchen beim Ganzen. Wir versuchen ja nicht unbedingt beim Personal zu sparen, weil das ist unser Herzstück der Praxis. Ohne die läuft wirklich wenig, beziehungsweise gar nicht. Da gibt es verschiedene Goodies, die auch teilweise für uns ohne Nebenkosten gezahlt werden dürfen. Meistens sogar auch steuerfrei für die Angestellten. Das müssen wir dann mit der Steuerberaterin oder dem Steuerberater besprechen. Verschiedene Gutscheine, Kita-Zuschuss, Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Aber da können wir gleich auf die nächste Folge verweisen. Da ist nämlich das Thema Personal ganz zentral dann dabei.
Perfekt. Der nächste Fixpunkt ist ja auch unabhängig davon, wie viele Patientinnen und Patienten ich behandle, ist ja das mit der Miete. Also die Mietkosten für die Praxis an sich, für die Räume. Das ist was ich auch gut einplanen muss, richtig?
Unbedingt. Also zum einen muss man sich natürlich Gedanken drüber machen, welche Größe an Räumen man tatsächlich braucht. Dann ist auch so ein bisschen immer tatsächlich wichtig, so die Zukunft ein bisschen mit im Auge zu haben. Was plane ich denn? Mag ich auf immer und ewig Einzelkämpfer sein oder möchte ich vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft zusammenarbeiten? Plane ich vielleicht mich auch insgesamt einfach als Praxis zu vergrößern? Das sind tatsächlich schon relevante Dinge, weil im Geschäftsbereich, also wenn man eine geschäftliche Immobilie mietet, dann mietet man sie in der Regel nicht einfach nur mal so kurzfristig und kann sie dann auch genauso wie im Privatbereich sehr kurzfristig wieder kündigen, sondern bei den geschäftlichen Immobilien ist es üblicherweise schon so, dass man längerfristig Mietverträge abschließt, gerne mal über 5 oder 10 Jahre. Diese Zeiträume, die sind tatsächlich auch sinnvoll für einen selber, wenn man die mietet, weil man dann ja auch eine gewisse Sicherheit hat, vom Vermieter auch nicht in Anführungszeichen rausgeschmissen zu werden, beziehungsweise dass das Mietverhältnis eben sich beendet und man sich neue Räume für seine Praxis suchen muss, was ja auch sehr aufwendig ist, wenn man den Praxissitz verlegen muss, insbesondere dann, wenn man plant, eigentlich an der Stelle zu bleiben. Also insofern ist das schon ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist es natürlich auch wichtig, sich tatsächlich über die Miethöhe und auch über Staffelmieten Gedanken zu machen, dann ist es natürlich wichtig, wie viel zahle ich pro Quadratmeter, und das hängt ganz maßgeblich natürlich davon ab, in welcher Lage habe ich denn meine Praxis und wie gut sind die Anbindungen zum Beispiel an dieses Verkehrsnetz, sowohl öffentlich als auch an das Straßennetz. Und dann gibt es auch noch so einen Punkt, den ich ganz wichtig finde, weil wir jetzt auch zuletzt erst unsere Praxis renoviert haben, so die Frage, wer zahlt was in irgendwelchen Renovierungssituationen. Wenn man natürlich in einen kompletten Neubau einzieht, dann stellt sich diese Frage zunächst mal nicht, aber viele haben ja doch die Möglichkeit, vielleicht auch nicht ganz so teuer, dann gebrauchte Räumlichkeiten zu bekommen, aber da werden dann vielleicht auch mal neue Böden fällig und die Wände müssen gestrichen werden und die Türen müssen vielleicht mal ausgewechselt werden irgendwann. Und das sollte man im Vorfeld eigentlich mit dem Vermieter schon mal ganz gut klären. So Kleinreparaturen sind meistens Sache des Mieters, aber wenn es um größere Renovierungsmaßnahmen geht, wer dann da die Kosten trägt. Und da geht es dann schon mal auch ganz schnell um fünfstellige Beträge, sodass es sehr, sehr sinnvoll sein kann, da gut zu überlegen, wie man das denn macht.
Was gibt es denn noch für weitere Kosten, die ich einplanen muss? Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben die Miete, wir haben das Personal, was brauchen wir noch in der Praxis? Was kostet uns noch Geld?
Also ein nächster Punkt, der aber prozentual tatsächlich gar nicht so hoch zu Buche schlägt, ist der Technik-Part oder der IT-Part. Wir haben ja meistens in den modernen Praxen mittlerweile in jedem Behandlungszimmer ein PC stehen, wir haben einen Server, wir haben ein Patientenverwaltungssoftwareprogramm, das wir finanzieren müssen, für das wir ja auch tatsächlich monatlich zahlen oder für das man vor allem auch am Anfang zahlen muss für die Lizenz. Das sind alles Dinge, die durchaus relevant sind. Und da ist es auch ganz wichtig, so ein bisschen drauf zu gucken, auf die Funktionalität. Manche Programme machen da Werbung für sehr günstige Angebote und werden dann am Ende doch relativ teuer. Aber das sollte man alles so ein bisschen mit im Hinterkopf haben. Wichtig ist auf jeden Fall, bei den Computern dran zu denken, dass die kein ewiges Leben haben. Ein Server rechnet man ungefähr, dass man alle 5 Jahre einen neuen braucht und dass man das einfach so bei seinen Investitionen mit einplant. Und dann gibt es natürlich auch noch so Dinge wie die Telefonanlage, den Telefonanbieter, solche Dinge, wo es sich durchaus lohnt, auch Vergleiche anzustellen. Aber es ist halt auch wichtig, auf die Funktionalität zu achten und vor allem darauf zu achten, was passiert, wenn auch mal so eine Telefonanlage ausfällt, wie gut ist mein Support. Und das Gleiche gilt unbedingt auch bei der IT-Technik, dass man ganz, ganz gut auf den Support achtet. Tatsächlich ist nichts Schlimmeres, als wenn morgens die Praxis knallebums voll ist und
nichts geht.
Ja, nichts geht mehr.
Der Server lässt sich nicht starten.
Der Server lässt sich nicht starten. Und was noch schlimmer ist, auch die Telefonanlage funktioniert nicht.
Also und die Hotline ist ab 9.
Ja, genau. Also das ist so der Moment, wo man dann kurzfristig eigentlich am liebsten den Kopf unter die Decke stecken möchte oder abtauchen möchte. Beides geht nicht. Und man sitzt dann da mit einem knallroten Kopf und hat nicht wirklich Spaß.
Wenn man keine gute Hotline hat.
Genau, wenn man keine gute Hotline hat, die nicht gut erreichbar ist. Also deshalb vielleicht da nicht an der falschen Stelle sparen, kann man nur empfehlen. Und das sind sicherlich auch die Empfehlungen von Kolleginnen und Kollegen da ganz regional sehr sinnvoll, wenn man sich die im Vorfeld so ein bisschen einholt.
In dem Bereich Technik und Computer könnte man ja auch noch so die Hardware zählen, was Ultraschallgeräte und so betrifft. Das übernimmt man ja teilweise auch vom Vorgänger, wenn man jetzt eine Praxis übernommen hat. Aber das sind natürlich auch Geräte, die man vielleicht neu kaufen muss. Und das sind ja auch nicht unerhebliche Beträge. Dann zum Beispiel das Ultraschallgerät.
Ja, das Ultraschallgerät ist so ein Herzstück natürlich in der Kinderarztpraxis. Wir machen ja tatsächlich die meisten von uns sehr viel Ultraschall. Und das ist schon was sehr Wichtiges. Da würde ich auch immer bei einer Übernahme von der Praxis unbedingt darauf achten, dass man für ein älteres Gerät nicht zu viel zahlt, vor allem wenn es qualitativ nicht gut ist, weil die Dinger verlieren tatsächlich relativ rasch an Wert, wenn es eben alte Geräte sind, die nicht mehr up-to-date sind. Umgekehrt ist es so, dass tatsächlich die Kosten für die Ultraschallgeräte in den letzten Jahren deutlich nach unten gegangen sind. Ganz wichtig ist bei sowas wie einer Anschaffung von dem Ultraschallgerät aber darauf zu achten, dass auch die richtigen Schallköpfe dabei sind. Wir brauchen zum Beispiel alle in der Kinderarztpraxis für unsere Hüftultraschalluntersuchungen einen speziellen Linearschallkopf und da muss es ein ganz besonderer sein. Sonst wird das von der Kassenärztlichen Vereinigung nicht anerkannt.
Aber da dürfen wir auch gerne auf unsere vorigen Folgen verweisen, wo wir es schon mal erwähnt haben. tatsächlich, was wir in der Praxis brauchen. Aber was du meinst, sicher, Kai, mit den Kosten, wenn man das übernimmt. Die Anke hat insofern recht, als dass die natürlich von der Qualität auch nicht sehr gut sind und sie sind auch nicht mehr sinnvoll dafür, Steuern zu sparen. Wenn du dir ein neues Gerät anschaffst, dann kannst du es absetzen, beziehungsweise absetzen für Abnutzung nennt sich das. Und das ist natürlich bei einem übernommenen Gerät nicht mehr so gut möglich. Das wissen auch die Steuerberaterinnen besser dann. Aber da muss man auch ein bisschen darauf achten, dass man nicht für was zahlt, was dann tatsächlich die Liquidität einfach nur einschränkt, ohne was zu bringen.
Apropos Steuern absetzen und Steuer sparen, das ist ja auch was Geld kostet und was ich mit einplanen muss. Ich brauche ja in den meisten Fällen tatsächlich einen Steuerberater, eine Steuerberaterin und auch jemand, der sich um die Buchhaltung kümmert, der die Lohnzettel fertig macht und so weiter. Das ist richtig, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Natürlich kann man da vieles selber machen. Eine komplette Lohnbuchhaltung selbst zu machen, auch die für die Gehälter quasi der Mitarbeitenden auszurechnen, ist eine sehr, sehr aufwendige Geschichte, weil sich permanent irgendetwas ändert, also fast von Monat zu Monat. Wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man oft, dass sich von Monat zu Monat trotz gleichbleibendem Gehalt die Nettosummen immer um ein paar Cent rauf und runter, ein paar Euro rauf und runter verändern können. Insofern kann man eigentlich da nur dringend raten, sich eine Lohnbuchhaltung zu suchen. Und das bieten letztendlich ja auch viele Steuerberater unter anderem an und ist jetzt auch nicht so gigantisch teuer, dass man das nicht sich leisten sollte.
Und zum Beispiel können die auch dafür sorgen, dass man bei Krankheitsfällen beim Personal das Geld wiederbekommt. Also wir melden einfach sozusagen, wenn unsere Mitarbeiterinnen krank sind, das unserer Lohnbuchhaltung und sagen, so, XY ist krank und dann leitet die das an die Krankenkasse weiter und irgendwann am Ende bekommen wir dann von der Krankenkasse einfach bares Geld wieder. Das ist ab Tag 1, nicht erst ab Tag 3, wenn die AU da ist, sondern ab Tag 1. Und das finde ich wirklich relevant. Für das Geld könnte man dann Ersatz einstellen, wenn man möchte oder wenn man hat im Backup. Aber es ist auf jeden Fall Geld, was man wiederbekommt, was man vorher ja mit der Umlage 1 auch eingezahlt hat. Das finde ich ganz wichtig.
Könnt ihr mal eine Hausnummer sagen? Also was kostet das oder was muss man so ungefähr im Monat einplanen für einen Steuerberater?
Also wir haben für unsere Lohnbuchhaltung haben wir so um die 500 Euro im Monat. Für die Steuer am Ende gehört ja zu den jährlichen Kosten. Weiß ich jetzt aktuell nicht auswendig. Das ist aber natürlich deutlich mehr, was man dann wieder dann auf die monatlichen Kosten umlegen muss.
Bei uns ist die Lohnbuchhaltung tatsächlich günstiger. Also wir zahlen nur so 200 Euro, obwohl wir jetzt auch, glaube ich, nicht so viel weniger Personal haben wie Johanna. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unterschiedlich, wie das ist. Aber tatsächlich gibt es natürlich dann noch am Ende des Jahres, wenn der Steuerberater den ganzen Jahresabschluss erstellt, dann hat man natürlich auch nochmal mit einer etwas größeren Summe an Geld zu rechnen, die dann tatsächlich schon auch so im vierstelligen Bereich sich bewegt, meistens so im niedrig vierstelligen Bereich.
Alles, was wir jetzt besprochen haben, das sind ja so ziemlich offensichtliche Kosten, also sprich Personal. Ich brauche ja Leute, die mir helfen. Ich brauche eine Praxis, wo ich drin arbeite. Gibt es noch etwas an Kosten, die vielleicht nicht so auf den ersten Blick ersichtlich sind? Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Jetzt nicht große Mengen, aber natürlich Bürokosten, Verbrauchsmaterial, sprich das Druckerpapier und das berühmte Klopapier. Da haben wir aber auch eine extra Folge dazu, Folge 7 Praxismanagement. Da haben wir so ein bisschen das aufgezählt, wer was machen kann und was man da braucht. Kann man auch externalisieren, dass das sozusagen sich jemand drum kümmert. Praxisreinigung ist relevant. Da kann man die Personen dafür anstellen oder von einer externen Firma machen lassen. Das ist dann auch ein Unterschied, wenn man sie anstellt, kann man damit auch Geld sparen, ist aber natürlich im Krankheitsfall oder beim Urlaub dann darauf angewiesen, dass man selber dann eine Vertretung suchen muss. Wir haben eine Reinigungsfirma für unsere großen Räume, die kümmern sich dann um Ersatz. Und nur noch der Vollständigkeit halber, wenn man sich in der eigenen Praxis vertreten lässt, dann sollte man Praxisvertretungskosten einplanen. Das ist tatsächlich etwas. Dann gibt es die betriebsärztliche Betreuung, es gibt das Weihnachtsgeld für die Mitarbeiterinnen, es gibt die Versicherung, die Anke vorhin unter jährliche Kosten noch gesagt hat, die Einbruchsversicherung oder IT. Wenn man gehackt wird, gibt es da Möglichkeiten, sich abzusichern. Und das alles klingt jetzt wahnsinnig viel. Das soll aber wieder mal nicht abschrecken. Vor allem sind die Hauptkostenpunkte das Personal und die Miete und die Investitionen in die technischen Geräte. Und hier noch ein kurzer Nebensatz zu Kooperationen. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man da einfach Geld sparen kann, wenn man sich im Rahmen von einer Gemeinschaftspraxis oder einer Praxisgemeinschaft, also mit Ärztinnen und Ärzten von anderen Fachrichtungen, zusammentut, kann man Kosten sparen, weil dann Leerläufe in der einen Praxis nicht dazu führen, dass sich Personal eventuell langweilt, sondern dann was anderes machen kann, dass man sich Kosten für Miete und für die technischen Geräte dann einfach teilen kann.
Du hast es gerade gesagt, Johanna, man könnte jetzt, wenn man diese Folge hört, den Eindruck bekommen, dass man so die Scheine aus dem Fenster wirft die ganze Zeit. Um das ein bisschen zusammenzufassen, gibt es so ganz grob so eine Einteilung prozentual, was an Ausgaben so ungefähr wie verteilt wird, also wie hoch ist der Anteil zum Beispiel der Personalkosten an meinen Ausgaben? Könnt ihr das so sagen?
Da haben wir uns drüber unterhalten vorher, ob wir da mit tatsächlich Zahlen rausgehen können. Wir haben natürlich jetzt nicht bei allen Kinder- und Jugendärztinnen in ganz Deutschland nachgefragt.
Verdammt,
wir haben, nein, das haben wir nicht mehr geschafft. Aber wir haben sozusagen unsere zwei Zahlen verglichen und denken, dass wir relativ ähnlich sind. Also bei uns in der Praxisgemeinschaft, wo wir ja drei verschiedene Fachrichtungen haben, haben wir 4 Ärztinnen und 6 Vollzeitäquivalente, die aber in recht viele Personen aufgeteilt sind, weil wir viele Teilzeitbeschäftigte haben. Und da haben wir knapp 40.000 Euro Ausgaben im Monat. Davon sind bei uns jetzt 72% Personal, 14% Miete, 4% IT, Computer, Telefon und Co., 4% für die Reinigungsfirma und der Rest ist das Kleingemüse. Also das ist sozusagen das bei uns. Anke, du hast noch sozusagen deine Vergleichszahlen.
Bei uns ist es eigentlich ganz vergleichbar. Ich bin ursprünglich auf einen etwas höheren prozentualen Anteil fürs Personal gekommen, habe aber dann im Nachhinein festgestellt, dass unsere Weiterbildungsassistentin da ja noch komplett mit drin ist. Und die wird ja zumindest bei uns zum Glück aktuell über die Weiterbildungsförderung weitgehend rückfinanziert. Also wir müssen im Prinzip da nur die Lohnnebenkosten zahlen wir selber, aber den Rest kann man so grob sagen, der wird von der Kassenärztlichen Vereinigung rückerstattet. Und dadurch kommen wir eigentlich auf sehr vergleichbare prozentuale Anteile wie die Johanna. Also ich habe nachgeguckt, wir sind auch so bei 72% fürs Personal. Ursprünglich haben wir gedacht, das wär mehr, Johanna, aber ich habe nochmal genau geguckt, weil ich mir gedacht habe, irgendwas passt da nicht. Und Miete sind wir tatsächlich ein bisschen günstiger, da liegen wir tatsächlich nur bei 8%. Und die Reinigungsfirma, hatte ich ja schon gesagt, die ist bei uns im Personal mit inbegriffen, weil wir jetzt keine Reinigungsfirma haben. Aber dafür eben eine Dame haben, die netterweise uns, wenn unsere Reinigungskraft im Urlaub ist, so als Minijobberin dann zur Vertretung zur Verfügung steht. Das ist dann, da lohnt sich's immer mal auch so unter Patienten, Eltern oder so nachzufragen oder zu gucken, ob man da irgendjemanden für so Aushilfstätigkeiten auch für sowas gewinnen kann. Und ansonsten muss man einfach sagen, letztendlich ist das Geld, was wir in unser Personal investieren, ja auch ein wirklich sehr, sehr gut investiertes Geld. Tatsächlich sind die Lohnkosten in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Aber da muss man auch sagen, Gott sei Dank, weil die medizinischen Fachangestellten waren leider Gottes einer Berufsgruppe angehörig, die extrem schlecht bezahlt waren. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Was für uns als Praxisinhaber jetzt nicht so schön ist, das ist, dass tatsächlich unsere Umsätze nicht in gleichem Maße angepasst wurden. Das wird aber momentan bei jeder passenden und auch nicht passenden Gelegenheit, zum Beispiel auch von uns, für die wir im Berufsverband arbeiten, der Politik aufs Butterbrot geschmiert, dass wir da alles andere als einverstanden sind, dass eben da die Steigerungen des Personals in unsere sogenannten Punktwerterhöhung nicht eingepreist werden. Aber das ist ein anderes Thema.
Im Gegensatz zu den Kliniken, muss man sagen, ne? Wo sozusagen die Lohnerhöhungen angepasst sind. Aber wir sind immer sehr happy, wenn wir unsere Teams gut bezahlen können, weil es immer die Stimmung einfach verbessert.
Danke euch beiden. Das war schon mal ein super Überblick, würde ich sagen, der jetzt schön übersichtlich war. zum Ende, zum Schluss dieser Podcast-Folge, wolltet ihr trotzdem noch mal eine wichtige Sache sagen, was so das Thema Steuern betrifft? Da gibt es ja dieses berühmte, ist es das dritte oder das berühmte vierte Jahr?
Irgendein schlimmes Jahr kommt auf jeden Fall. Es kommt immer darauf an, wie schnell man mit seiner ersten Steuererklärung ist. Also die ganz Tollen machen das sozusagen am 1. Januar fertig, so ungefähr, nachdem ein Jahr abgelaufen ist. Das schaffe ich auf jeden Fall immer nicht. Aber wenn man eine Praxis übernimmt oder neu gründet, dann hat man ja auf jeden Fall im ersten Jahr noch keinen wirklichen Plan, was man an Steuern zahlen muss. Man sollte aber bitte von jedem Euro, den man verdient, auf jeden Fall etwas zurücklegen, vielleicht zu 30%. Warum? Weil man hat die Steuererklärung dann frühestens eigentlich 2 Jahre später so richtig abgeschlossen. Dann muss man die Steuer für das erste Jahr nachzahlen, muss für das zweite Jahr dann eine Steuervorauszahlung rückwirkend machen, muss für das laufende Jahr eine Steuervorauszahlung machen, und das kann sich durchaus in den sechsstelligen Bereich bewegen. Und das heißt, man sollte von jedem eingenommenen Euro im Bereich vom Spitzensteuersatz von 35% oder 40% tatsächlich auch was zurücklegen auf ein Konto, wo man möglichst nicht gut rankommt. Und wie man die Steuerlast reduzieren kann, kann man natürlich mit seiner Steuerberaterin klären. Aber um da nicht böse zu erwachen, würden wir das gerne noch mitgeben am Schluss.
Das ist ein sehr wichtiger Tipp. Ich selber habe schmerzhaft lernen müssen. Insofern kann ich das nur unterschreiben, was du gesagt hast, liebe Johanna. Danke euch. Du hast noch einmal aufgezeigt, Anke. Du möchtest noch was sagen?
Ja, ich möchte noch was sagen. Ich denke, das Wichtigste ist, das klingt jetzt alles so ein bisschen gruselig, was wir da gerade erzählt haben von den vielen, vielen Ausgaben und so. Es ist natürlich so, dass auch sehr viel reinkommt. Ja, das darf man nicht vergessen. Und es ist tatsächlich auch, sind teilweise Summen, wo man sehr überrascht ist und denkt, boah, so viel, das ist ja toll. Und das ist genau das, was Johanna vorhin so meinte, man soll sich nicht verleiten lassen von den relativ großen Summen, die reinkommen, dass man sich zu sehr freut. Das ist zwar schön, wenn man sich da freut, aber wie gesagt, man muss was zurücklegen. Und was man halt lernen muss, wenn man selbstständig ist, dass sich diese Kontinuität, wenn man so angestellt ist, dann hat man ja so jeden Monat ungefähr die gleiche Summe, und es gibt so einen Monat im Jahr, da gibt es dann noch ein Weihnachtsgeld dazu, da ist die Summe dann ein bisschen größer, die auf dem Konto landet. Als Selbstständiger ist das alles so ein bisschen sehr unterschiedlich. Wenn man das Ganze dann ein paar Jahre macht, dann weiß man ganz genau, ja, die Lohnsteuer wird immer alle 3 Monate, glaube ich, abgebucht oder alle halbe Jahr, je nachdem, ja, und man weiß immer genau, wann die Nachzahlungen kommen oder so, das kennt man, aber genauso ist es eben auch bei dem Geld, das reinkommt. Auch die kassenärztlichen Vereinigungen zahlen zwar monatliche Abschlagszahlungen, aber zahlen dann eben auch so komplette Quartalsnachzahlungen wieder. Und auch bei den Privatabrechnungen, je nachdem, wie man sie macht, ist es oft auch so, dass man eben, also wir machen es zum Beispiel auch nur quartalsweise, und da kommt dann im ersten Monat eines Quartals kommt dann immer ganz, ganz viel an Geld, sodass man, also es auf jeden Fall immer ganz wichtig ist, das ganze Jahr im Blick zu haben und sich so Durchschnitte auszurechnen. Und dieses Up and Down, da muss man so mit der Zeit einfach ein bisschen Gefühl kriegen. Wobei ich jetzt insgesamt einfach nochmal sagen möchte, unterm Strich gesehen ist es schon so, dass es uns Niedergelassenen nach wie vor, auch wenn wir immer so ein bisschen nach außen natürlich am Jammern sind, aber das müssen wir auch tun, damit es für die Zukunft und für unsere auch irgendwann mal nachfolgenden Praxisinhaber auch weiterhin gut sein wird und die auch motiviert sein werden, sich selber niederzulassen. Aber am Ende des Tages gehören wir natürlich zu den Gutverdienern, teilweise auch zu den sehr Gutverdienern. Und es lohnt sich auf jeden Fall, in die Niederlassung zu gehen. Nicht nur, weil es Spaß macht, sondern weil es natürlich auch finanziell durchaus interessant sein kann.
Was für ein schönes Schlusswort. Genau, ich finde das immer wieder spannend, wenn ich das noch kurz sagen darf, dass eine Praxis natürlich auch irgendwie ein Wirtschaftsunternehmen ist. Und Geld muss ja fließen, und es ist ein Umsatz, der da stattfindet. Das ist sehr spannend und das ist auch sehr schön zu sehen. Danke für eure Zeit für heute Abend. Danke für eure Expertise. Und ja, es geht weiter in der nächsten Folge.
Danke dir. Tschüss.
Danke dir, Kai. Tschüss.
Tschüss, macht's gut.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.